Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast. Eine Produktion von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Florian und heute gibt es eine neue Folge, die wir im Rahmen der Leipziger Buchmesse und einer Lesung am DZB Lesen aufgezeichnet haben. Und zwar mit einem Mann, der in vielerlei Hinsicht künstlerisch aktiv ist, auf der Bühne, musikalisch mit seinem Duo The Cellular Fools und jetzt auch als Autor. Sein Roman Eine Fingerkuppe Freiheit über das Leben von Louis Braille ist bei HarperCollins erschienen und wirft neue interessante Blicke auf den Erfinder der Blindenschrift. Viel Spaß jetzt mit unserem Gespräch mit Thomas Zwerina.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Wir sind hier am DZB Lesen in einem Büroraum, was wir extra hergerichtet haben. Und wir haben gerade schon kurz gesprochen, das DZB Lesen ist einer deiner Partner und ist ein sehr geschichtsträchtiges Haus. Ich habe auch schon festgestellt in unserem Gespräch am Anfang, dass du dich auch sehr interessierst für die Sachen, wie sie hier aussehen. Du hast viele Fragen gestellt und so. Was hast du so für einen Eindruck von dem Haus bisher gewinnen können? So vom Reingehen, so vom Hochgehen hier in den Raum. Wie ist so dein Gefühl?
Also ich nehme natürlich den Geruch wahr. Es riecht, als wäre es sehr alt. Und ich glaube, es ist ein sehr altes Gebäude. Mhm. Und in meiner Vorstellung erscheint ein Parkettboden. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Parkettboden ist. Es erscheinen dicke Sandsteinmauern, vielleicht auch aus einem anderen Stein. Ich finde, es gibt hohe Decken hier. Es gibt eine sehr schöne Holztreppe, eine sehr alte Holztreppe. Das mag ich immer sehr. Ich bin jemand, der Handwerk sehr verehrt. Und mein Bruder hat Schreiner gelernt. Und ich finde, da steckt immer unheimlich viel Liebe drin in solchen Dingen. Und das schätze ich sehr.
Also da ist schon ganz, ganz viel drin, was es tatsächlich trifft. Auf dem Boden ist es dann doch eher so das klassische Laminat sozusagen, also so gar nicht so spektakulär. Ja. Du bist hier, Thomas, weil du heute eine Lesung bei uns hier veranstaltest von deinem ersten Buch. Und wir reden natürlich auch im Wesentlichen über das Buch. Es heißt Eine Fingerkuppe Freiheit. Kann man vielleicht schon so ein bisschen erahnen, worum es gehen wird. Wie ist das für dich persönlich, ein Buch rauszubringen und Lesungen zu veranstalten? Wie fühlt sich das für dich an?
Also nach der ersten Lesung, der Premierenlesung, die ich in Zürich gemacht habe, muss ich sagen, da habe ich mich so wohl gefühlt auf der Bühne, lesen zu dürfen aus meinem eigenen Buch. Für mich fühlt es sich wirklich goldrichtig an. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für mich im Leben, als aus meinem eigenen Buch lesen zu dürfen. Muss dazu sagen, dass der Vertrag, der geschlossen wurde für die Buchveröffentlichung, der liegt ja schon ein Jahr zurück, also letzten Februar 2023 wurden die Verträge gemacht und das kam natürlich schon ein Stück weit auch überraschend. Man hat natürlich gehofft, dass es passiert, aber ich bin auch Realist und weiß, wie der Literaturbetrieb tickt und die Verlagswelt tickt und weiß, wie schwierig es eigentlich doch ist, einen Vertrag zu bekommen als Autor.
Man hat es vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt, weil wir ja so über Beschreibungen gesprochen haben und weil du gesagt hast, du nimmst auch viel über die Gerüche wahr. Thomas, du bist blind und das ist natürlich auch irgendwo ein Teil der Geschichte des Buches, der Entstehung des Buches. Um das vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal zu sagen, du bist im Laufe deines Lebens komplett erblindet. Kannst du ganz kurz was sagen, wie so der Prozess war?
Ja, gerne. Also ich bin mit 13 Jahren das erste Mal erblindet aufgrund einer Netzhautablösung und da fing eigentlich so die ganze Geschichte an mit vielen Folgeoperationen. Das war ja dann damals schon in den 70er Jahren, 1979. Und damals war die Augenheilkunde noch nicht so weit. Da wurden erste Operationstechniken entwickelt, die kamen aus Amerika. Ich wurde von einer Klinik zur anderen in Deutschland gefahren, war 5 Monate lang zum Beispiel am Stück in den Augenkliniken, habe mein Zuhause nicht mehr gesehen. Als ich dann mit 13 wieder nach Hause kam, war ich völlig entfremdet von zu Hause, von meiner früheren Welt, auch meiner Familie. Es war dann so, dass ich noch Schemen sehen konnte und ich konnte mit einer Lupenbrille dann irgendwann auch noch mal so ein bisschen lesen. Aber so richtig lesen war das nie richtig für mich. Also ich konnte mich irgendwie damit arrangieren, aber es war sehr, sehr schwierig und ich konnte dann auch nicht mehr in die Schule gehen. Bin dann über eine Sehbehindertenschule, ich komme ja eigentlich aus Baden-Württemberg in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, und war erst mal anderthalb Jahre lang zu Hause ohne schulische Bildung, allein gelassen. Hatte dann ein bisschen Unterricht noch bekommen zum Schluss und dann wurde meiner Mutter und mir erklärt, dass es für Lernbehinderte andere Schulen gäbe, was meine Mutter und ich nicht verstehen konnten damals, was das heißt. Und als wir nachfragten, wo die denn wären, diese Schulen für Lernbehinderte, dann kam damals nur ein Achselzucken von der Rektorin. Und die sagte dann, ja, da müssen Sie sich selbst drum kümmern. Und muss dazu sagen, wir lebten ja damals nicht im Internetzeitalter. Es gab ein Telefonbuch und das war alles. Ich habe dann zufällig einen Radiobericht gehört auf dem SDR von einer Blindenschule und da hatte ich wieder Hoffnung geschöpft, wieder in die Schule gehen zu können. Allerdings war das ein Internat und ich dachte mir, oh, in ein Internat so weit weg und wer soll das zahlen? Und dann hatte ich heimlich dort angerufen, ich hatte mir die Nummer gemerkt und die sagten dann auch, ja, wir hätten in Stuttgart, da gibt es vielleicht einen Platz für dich, das ist eine Sehbehindertenschule und da bin ich dann irgendwann auch gelandet und konnte mit der Lupenbrille dann halt noch etwas arbeiten, aber so, ja, und mich orientieren ein bisschen von meinem Sehrest. Aber damals hörte ich auch schon Hörbücher. Das Sehen hat sich dann immer weiter verschlechtert, durch viele weitere Operationen auch verursacht, durch weitere Netzhautablösungen oder durch Komplikationen. Und auch viele Schmerzen, muss man dazu sagen, weil damals noch die Operationstechniken, ich sag mal, sehr grobmotorisch unterwegs waren. Dann mit 17 bin ich nach Marburg gekommen, an die Blindenstudienanstalt und habe dort erstmal Rehabilitation gemacht und Punktschrift lesen gelernt. Und die Punktschrift Louis Brailles hat mich seitdem mein ganzes Leben lang begleitet. Ich wusste damals schon, du musst unbedingt diese Schrift lernen. Das ist der Ausweg für dich, denn du willst einmal für dich selber sorgen können. Deine Familie wird es nicht können. Du musst für dich selber sorgen können und deshalb ist diese Schrift für dich unendlich wichtig.
Das ist natürlich eine perfekte Überleitung in das Buch eigentlich. Und trotzdem will ich noch mal ganz kurz fragen, was macht das mit jemandem, mit einem 13-Jährigen, wenn man dann gesagt bekommt, na gut, uns ist es, ich sag's mal ganz einfach, im Endeffekt egal, ob du noch mal zur Schule gehen kannst oder nicht.
Ja, als 13-Jähriger nimmt man das erstmal zur Kenntnis, aber man fühlt sich schon sehr isoliert und ausgeschlossen natürlich. Und ich war ein sehr wissbegieriger Junge und sehr neugierig immer und ich habe auch damals schon Musik gemacht. Und ich wollte eigentlich immer Musiker werden. Schon mit 11, 12 Jahren hatte ich immer den Traum, mit Musik etwas beruflich machen zu können. Und der Traum, der zerbrach eigentlich damals. Und ich hatte immer gehofft, wenn ich wieder zur Schule gehen kann, dann könnte ich meinen Traum irgendwann vielleicht doch noch mal leben und Orgel zum Beispiel studieren. Ich hatte Hammond-Orgel gespielt und wollte unbedingt eigentlich Kirchenorgel studieren. Aber ja, ich war wirklich sehr einsam, denn ich habe alles verloren, alle meine Klassenkameraden, auch zum Teil sicherlich meine Familie in gewisser Weise auch, muss man sagen. Das war für die auch schwer. Es war eine große Verunsicherung da auf beiden Seiten.
Man hatte da sicherlich auch, es regnet jetzt übrigens sehr stark, das hast du schon gehört und vielleicht hört man es auch im Mikrofon, draußen schlägt der Regen an die Fenster. Man hatte sicherlich damals auch eine andere Perspektive auf das Thema Sehbehinderung, wenn man so im Laufe der Erfahrung, du hast ja jetzt das Jahrzehnt im Endeffekt auch selbst erlebt, wie hat sich diese Perspektive vielleicht auch verändert und wir sind uns sicherlich einig, dass sie sich eigentlich zum Positiven verändert hat, oder?
Unbedingt. Also in meiner Zeit war das noch so, ich wurde eigentlich eher, klingt jetzt vielleicht sehr ich weiß nicht, sehr traurig, aber eigentlich wurde ich mehr versteckt, als dass ich in die Öffentlichkeit durfte. Ich wurde immer zu Hause gehalten, ich kam mir vor wie im Käfig. Ja, ich konnte mich gar nicht geistig entwickeln. Und wie gesagt, ich hatte diese große Neugier für die Welt. Ich wollte in die Welt hinaus. Ich wollte auch unbedingt Englisch lernen. Ich war damals sehr gut in der Schule, hatte ein großes Faible für Englisch und wollte in die Welt. Und das hat mich unheimlich gehemmt. Und für mich gab es immer nur den Wunsch, du musst von zu Hause weg da und in die Welt gehen, sonst wirst du hier versauern. Das hat sich ja zum Glück dann auch verändert über die vielen Jahre, aber es hat schon sehr lange gebraucht, glaube ich. Und man kann sehr dankbar sein, dass es viele Institutionen gibt, die die Bildung von Blinden und Sehbehinderten über die vielen Jahre so vorangebracht haben, auch technisch.
Dazu passt der Buchtitel natürlich eigentlich perfekt. Ich sage es nochmal, eine Fingerkuppe Freiheit. Was bedeutet dieser Titel für dich auch persönlich? Wie schnell bist du darauf gekommen? Und dritte Frage, in einer Frage macht man eigentlich nicht, aber wusstest du schon, dass du ein Buch veröffentlichen willst und dass es über Louis Braille sein soll vielleicht sogar? Also es hört sich fast so ein bisschen so an, als wäre es die ganze Zeit dein Leben auch irgendwo ein bisschen darauf ausgelegt gewesen mit dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast.
Das ist ganz interessant, wie du das jetzt sagst, denn im Prinzip, als ich dann den Vertrag in der Tasche hatte für dieses Buch, habe ich so über mich nachgedacht und über mein Leben nachgedacht und festgestellt, dass vielleicht mein ganzes Leben diesen Weg genommen hat, um dieses Buch schreiben zu können, auch in dieser Art und Weise schreiben zu können, und das plötzlich hat alles für mich Sinn gemacht. Und das war eine schöne Erfahrung für mich. Ich hatte ja damals, das war 2021, in einem heißen Sommer, weiß ich noch, gesessen. Ich glaube, ich war wieder einmal ein bisschen frustriert über das Internet, denn vieles im Internet ist trotz all der Technik für Blinde und Sehbehinderte nicht erreichbar. Und oftmals tappe ich mich mit der Tab-Taste da durch irgendwelche Menüs oder komme nicht dahin, wo ich will. Und dann sind mehrere Zufälle, die zusammenkamen, so auch der Wunsch, ein literarisches Werk zu schreiben im historischen Mantel. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher auch schon geschrieben habe, natürlich. Und ich wollte unbedingt in die Historie, in die Vergangenheit, weil ich sprachlich was anderes machen wollte. Und dachte mir, da ist vielleicht ein Blick in die Geschichte nicht verkehrt. Ich bin im Rat einer Autorin gefolgt, die einmal zu mir gesagt hat: Thomas, es ist immer gut, wenn du etwas schreibst, was in irgendeiner Weise etwas mit dir zu tun hat. Und daran habe ich mich erinnert und habe dann, das Zweite ist ja, wenn man einen Roman schreibt, also jedenfalls ich damals in der Konzeption, wollte natürlich einen Konflikt haben, der die Handlung trägt. Und habe überlegt, was kann das sein? Habe also nach einem Stoff gesucht, der Konfliktpotenzial eröffnet. Ich saß da und habe über mich nachgedacht: Wer bist du? Was machst du? Du bist Musiker, du liebst Sprachen, hast Englisch und Deutsch studiert, bist Lehrer. Und dann lag zufällig die Blindenschrift auf meinem Schoß und ich dachte, warum eigentlich nicht? Du hast Louis Braille und seine Schrift über 40 Jahre eigentlich verdrängt im Kern. Du liest es die ganze Zeit und schreibst damit, aber du hast dich nie wirklich mit ihm auseinandergesetzt. An der Schule in Marburg hat man uns über ihn eigentlich nichts beigebracht. Und daraufhin habe ich mir dann Material kommen lassen von Hörbüchereien und Punktschriftbüchereien und habe über ihn gelesen. Und war dann sehr, sehr erstaunt, was ich gelesen habe. Zum einen, weil ich sehr viel Konfliktpotenzial plötzlich aufgezeigt bekommen habe. Und zum anderen, weil mich die Person plötzlich so fasziniert hat. Er hat ja schon mit 12 Jahren begonnen mit seiner Entwicklung der 6-Punkte-Schrift. Hat sie im Prinzip mit 16 abgeschlossen. Das fand ich total erstaunlich. Und so kamen verschiedene Dinge zusammen. Und Ich habe mich am Anfang noch ein bisschen schwer getan, weil ich da mich immer gefragt habe, kannst du das wirklich, willst du es wirklich? Wenn du ein ganzes Buch darüber schreiben willst, musst du auch die emotionale Herausforderung bestehen.
Ich habe mich gefragt, es gibt ja sehr viele Bücher schon über Louis Braille und auch über sein Leben und sowas. Was macht dieses Buch vielleicht ein bisschen anders als die anderen?
Also zum einen spürt man sicherlich als Leserin, als Leser, als Hörerin, als Hörer die große Liebe, die ich für meine Figuren habe und für die Handlung und auch für Sprache. Ich glaube, damit habe ich etwas geschaffen, was sich unterscheidet von anderen Braille-Bearbeitungen. Und vielleicht auch die Ironie, die dem Ganzen innewohnt. Ich habe den Roman immer wieder auf die Leichtigkeit hin befragt. Ich wollte Louis Braille, man muss ja sagen, dass Louis Braille seinen Erfolg niemals erfahren hat. Mhm. Also besitzt ja diese Person eine gewisse Tragik, das lässt sie nicht von der Hand weisen. Und diese Tragik wollte ich eigentlich überwinden durch meinen poetischen Ansatz, durch die Sprache, durch die Leichtigkeit und so auch die Schönheit darstellen.
Müssen wir vielleicht kurz erklären, also er ist schon gestorben gewesen, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, als die Schrift sozusagen sich richtig durchgesetzt hat. Deswegen hat er von seinem Erfolg eigentlich nie erfahren.
Ja, das hat noch lange gedauert. Also wenn man das mal so verfolgt in der Geschichte, selbst in Deutschland auch, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es immer noch Reliefschriften teilweise, auch in Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts. Das hat viele Jahrzehnte gebraucht, bis da wirklich der große Durchbruch kam und sich das in ganz Europa und weltweit dann so manifestiert hat.
In einer anderen Folge von unserem Podcast sprechen wir auch speziell über das Erlernen von Brailleschrift und über die Systematik. Da müssen wir vielleicht nicht drauf eingehen. Aber eine wichtige Frage, die sich natürlich stellt, das System macht ja so genial, dass man mit einer Fingerkuppe, und da komme ich wieder auf den Titel zurück, schon sehr, sehr viel ertasten kann. Also anders als bei Vorgängern der Schrift, wo ein bisschen mehr notwendig war. Man kann also mit einer Fingerkuppe schon viel Inhalt wahrnehmen. Warum aber diese Freiheit? Oder anders gefragt, welche Form von Freiheit nimmst du wahr durch dieses Wahrnehmen mit der Fingerkuppe?
Ja, ich komme gern darauf zu sprechen. Der Titel, das war ja auch vorher die Frage, warum eine Fingerkuppe Freiheit? Und natürlich, du sagst es gerade schon selbst, unter der Fingerkuppe hat man diese 6 Punkte. Der Konflikt des Romans zeichnet sich dadurch aus, dass er im Prinzip auf wenigen Millimetern sich abspielt. Und das ist zum Beispiel sehr einzigartig, finde ich, in der Literaturgeschichte. Ein Konflikt auf so engem Raum. Es dreht sich alles um diese 6 Punkte. Die stehen für Ja und Nein. Die stehen für Fortschritt oder Rückgewandtheit. Und Louis Braille hat damit wirklich was Großes geschaffen. Du hast gerade gesagt, die 12-Punkte-Schrift, die nimmt ja viel mehr Raum ein. Und einem sehenden Journalisten habe ich es neulich mal so erklärt, man müsste sich eigentlich vorstellen, man hat einen riesigen Buchstaben vor dem Auge und müsste ständig den Kopf hin und her bewegen, nach oben, unten, um den ganzen Buchstaben zu erfassen. Das ist also sehr kompliziert, sehr umständlich. Und so verhält es sich ja auch mit Louis Braille Schrift. Die Reduktion von 12 auf 6 Punkte birgt wirklich die Möglichkeit des Lesens. Und eins darf man ja nicht vergessen bei der Diskussion. Es geht nicht allein ums Lesen. Es geht im Wesentlichen auch um das Schreiben. Denn nur wer diese 6 Punkte schreiben kann, der kann natürlich auch dann kommunizieren schriftlich und vor allen Dingen seine eigenen Gedanken aufschreiben. Das war ja bis dahin in dieser Zeit gar nicht möglich, muss man sagen. Es gab die Reliefschrift, die Stachelschrift, die Nadelschrift, all diese Dinge, das waren Behelfskonstruktionen für das Lesen. Aber schreiben konnte man überhaupt nicht.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Hauptfigur ist natürlich Louis Braille in dem Roman. Und du hattest gerade schon gesagt, es hat gewisse Konflikte zu durchleben. Welche sind das denn zum Beispiel?
Naja, für ihn zuallererst natürlich die Erblindung. Und der Konflikt ist natürlich für die Eltern auch da. Was machen wir mit unserem Sohn? Sie wussten auch nicht so recht, wie sie mit einem blinden Kind umgehen sollte. So hatte ich in den Überlieferungen gelesen. Aber ich finde, sie haben es ganz gut gemacht, denn sie haben ihn behandelt wie jedes andere Kind. Das war sein großes Glück. Und sie haben sich immer um ihn gekümmert und ihn gefördert. Ein anderer großer Konflikt, den ich während meiner Recherchen entdeckt habe, war dann später, als Louis schon an der Schule im INJA, am Institut National de Jeunesse Aveugle in Paris war. Das sind ja verschiedene Schulleiter zu nennen. Zum einen der Sébastien Guillet, dann der Alexandre René Pignet und der Pierre-Armand Dufaux. Alle drei kommen in meinem Werk vor und alle drei unterscheiden sich, wie sie mit Louis Braille umgehen. Und hier zeigt sich auch nochmal ein großer Konflikt zwischen Alexandre René Pignet und Pierre-Armand Dufaux. Der Stellvertreter von Pignet ist eigentlich von einem aufklärerischen Geist geprägt. Pignet selber ist Katholik, Monarchist, Royalist, so wie Louis Braille auch, katholisch, die verbindet etwas. Und aus diesem Konglomerat von, wie soll ich sagen, religiösen Einflüssen, ja, ergibt sich dann eine sehr schwierige Situation auch für Braille. Deshalb opponiert auch der Pierre-Armand Dufaux ganz entschieden gegen Braille, glaube ich. Und weil natürlich, das ist ein weiterer Konflikt, der Pierre-Armand Dufaux, der will zum Beispiel die Verbesserung der Tinten, die da im Spiel sind, wenn es um die Reliefschriften geht, oder auch der will die verbessern, oder auch die Reliefschrift an sich will er verbessern und will da sein eigenes Süppchen kochen. Und er ist ja auch älter als der junge Braille. Wir müssen uns vorstellen, wie das vielleicht auf den Älteren wirkt. Ne? Da kommt ein junger, ja wirklich ein Junge daher, und sagt, wie es geht. Und dann gibt es noch einen weiteren Konflikt. Man muss sich vorstellen, die Zeit hatte, das haben wir in Corona auch gelernt, einen Papiermangel. Und die ganzen Reliefschriften, die stehen da in den Regalen damals für viel Geld, sind produziert worden. Und dieses große System umzustellen auf ein neues System, bedingt natürlich viel Geld. Das war nicht da. Und das war schon eine große Schwierigkeit und lieferte einen weiteren Konflikt. Also das war ideal für einen Roman, ja.
Wir reden also tatsächlich darüber, dass in dem Roman weit zurückgeblickt wird. Also weit jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so rund 200 Jahre zurück. Also wir reden über das 19. Jahrhundert in Frankreich. Und dann natürlich auch die ganz wichtige Frage, es sind eben, hast gesagt, du hast viel recherchiert, natürlich realistische Dinge, also es hat schon einen historischen Kern, ist aber sicherlich auch mit viel Fiktion verarbeitet, oder? Wie ist da die Mischung zwischen diesen beiden Sachen?
Es ist, wie du schon sagst, die viele Figuren sind historisch überliefert, aber natürlich im Wesentlichen ist eine große Fiktion, die da vonstatten geht, eine große Konstruktion. Ja. Natürlich habe ich die ganzen Szenen mir ausgedacht oder die Dialoge, die da eine Rolle spielen, mir ausgedacht auf der Basis, eher auf der Grundlage dessen, was ich gelesen habe. Es war so bei den Recherchen, es gab immer wieder diese Leerstellen, diese Lücken. Und die haben mich sehr interessiert und die haben meine Fantasie hervorgerufen. Und deshalb konnte ich, glaube ich, so schön schreiben über diesen Stoff, weil ich viel Freiheit hatte.
Also die Figuren, die sind historisch belegt, auch verschiedene Etappen, die sie durchgegangen sind. Das ist sozusagen das, was historisch belegt ist und vieles ist angereichert mit eigener Fantasie.
Ja, es gibt natürlich dann neben den historisch überlieferten Figuren auch noch ein paar völlig erdachte Figuren, also zum Beispiel den Émile Marceau, das ist so der Spürhund von Pierre-Armand Dufaux an der Schule, oder die Céline Clémence, das ist eine sehr eifersüchtige, argwöhnische Lehrerin, die gegen Louis Braille opponiert und zu Felde zieht. Der Abbé Pahu oder der Lehrer Antoine Bergerat, die man gleich am Anfang kennenlernt, das sind historisch überlieferte Personen, genauso wie seine Eltern natürlich, Simon René Braille und Monique Braille. Und vorher hatte ich es ja schon angedeutet, die drei Schulleiter.
Wie viel von deinen eigenen Erfahrungen gegenüber Vorbehalten von sehbehinderten und blinden Menschen steckt denn auch in diesem Buch drin?
Ja, der Prozentsatz, das kann man nicht so ganz sagen. Da verwahre ich mich eigentlich auch immer. Aber es ist schon klar, ich teile mit Breil sehr viel. Mhm. Nicht nur die Blindenschrift, sondern auch gewisse Erfahrungen. Und meine Schulerfahrung, die ich vorher schon geschildert habe, ich durfte nicht mehr in die Schule gehen mit 13 Jahren. Zu Beginn des Romans ist gleich der Konflikt da, dass Louis Breil mit 7 Jahren nicht in die Schule geht wie andere Kinder und AB Paü, aber sich dafür einsetzt, dass der kleine Junge in die Volksschule geht, zu Antoine Becherat. Und da gibt es ein Gespräch darüber und der schlitzohrige Paü, der schafft es, Louis an die Schule zu kriegen. Und als Antoine Becherat dann plötzlich erkennt, wie intelligent der Junge ist, glaube ich, möchte ihn gar nicht mehr missen im Unterricht.
Noch einmal nahm er also Anlauf, schob seinen stattlichen Eckzahn nach vorne und formulierte seine höflichen Bedenken gegenüber Paüs ungewöhnlichem Vorstoß, ein blindes Kind beschulen zu wollen. Wie stellt ihr euch das vor, AB? Was? Er wird dem Stoff nicht folgen können, er ist des Lesens und Schreibens nicht mächtig. Wie soll der Junge denn etwas in seinen Kopf bekommen ohne Schiefertafel? Bischreiers Stimme flirrte angestrengt. Er nippte verunsichert an dem Viertel Roten, hob die Augenbrauen und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Da macht euch mal keine Sorgen. Paü blieb hartnäckig und setzte nach, das Kuchengäbelchen weihevoll zwischen Daumen und Zeigefinger geklemmt. Er beschwichtigte den Zweifler vor dem Herrn mit den Worten: Der Junge verfügt über ein erstaunliches Gedächtnis. Ich habe ihn nunmehr über 12 Monate auf seine Verständigkeit hin beobachtet und sehe keinen Grund, warum er mit seinen 7 Jahren nicht wie andere Kinder eine Schule besuchen sollte. Louis ist alles andere als dumm. Paü hob die buschigen Augenbrauen amüsiert. Im Gegenteil, der Kleine scheint mir weit schlauer zu sein als manch andere Seele hier in Couvrel.
Daneben gibt es natürlich klar die ganze, ich sag mal, Wahrnehmungsgeschichte, die ich mit Breil teile oder die wir blinden Menschen oder sehbehinderten Menschen mit Breil teilen. Die ganze Geruchswelt, die Sinneswelt des Tastens, des Schmeckens, des Riechens, das spielt im Roman eine große Rolle, denn wenn man einen Protagonisten hat, der nichts sehen kann, dann nimmt man natürlich auch Bezug auf all diese Sinnesbereiche. Aber nicht allein, denn der Roman wendet sich ja nicht primär an blinde oder sehbehinderte Menschen. Der ist ja für alle Menschen und Generationen konzipiert. Also spielt natürlich auch das Sehen eine große Rolle. Und all diese Sinne werden auch immer wieder miteinander vermischt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was den Roman auszeichnet, dieser, man sagt, synästhetische Ansatz oder auch der musikalische Ansatz, die Sprache klingt, sie hat Musikalität, der Rhythmus ist herauszuhören. Das war für mich ganz wichtig als Musiker. Ich gebe vorher nicht auf, bevor der Satz nicht klingt.
Seine Mutter linste zwischen einer breiten Astgabel hindurch. Oh la la, der Baum war eine Grande Dame, eine Majestät, wie er so sein üppiges Kleid über ihn allen ausbreitete. Sie dirigierte die Männer durch das formidable Birnenimperium, Zweig um Zweig, Ast um Ast. Nach links, Simon René! Sie deutete mit dem Zeigefinger nach oben, rührte in der Luft. Er solle mit dem Jungen einen Schritt nach links gehen. Dann würden sie in einem Birnennest versinken. Sie schaute den beiden mit offenem Mund zu und fasste Louis Rücken vor Augen selbst nach einer dicken Birne. Es wäre seine letzte Ernte mit der Familie, bevor er nach Paris in die Rue Saint-Victoire zöge. So ging es ihr durch den Sinn. Anders als das Obst ließ sich der Gedanke nicht zu unverrichteter Dinge abstreifen. Der Gedanke hing fest und gab nicht nach. Monique fühlte ihn zirkulieren. Sie holte tief Luft. Gleich morgen werde sie mit dem Einsieden beginnen, sagte sie und schichtete eine Handvoll Früchte vorsichtig in einen voluminösen Spankorb. Irgendwann, als Louis merkte, dass ihm der Birnenberg zu hoch wurde, lächelte er verlegen stolz und drehte seinen Kopf genau dorthin, wo er eben noch seine Mutter hatte rascheln hören. Die aber war indes einen großen Schritt zur Seite getreten, um einer Feldwespe aus dem Weg zu gehen. Sie hörte ihren Sohn sprechen, drehte sich und sah, wie Louis seine Worte an ihr vorbei in ein leeres, hohles Nichts richtete, das ihn und sie gleichermaßen verunsicherte. Eine Achtelnote lang Schweigen. Eine befremdliche Stille. Regungslos, wie angewurzelt, verharrte Louis daraufhin auf den Schultern seines Vaters. Irritiert von sich und seiner Umgebung, durchwanderte er das akustische Loch, in das er eben gefallen war, nach allen Seiten hin. Den Kopf leicht schräg gelegt, klammerte er sich an einen einsamen Windhauch, hörte dann die muskulöse Hand seines Vaters, wie er das Laub schüttelte, hörte das Knistern von trockenem Gras, das Echo seiner Worte. Monique erbarmte sich seiner Hilflosigkeit und befreite ihn aus dem kindlichen Verlorensein. Sie sei hier, hier sei sie. Sein blonder Schopf bewegte sich in die Richtung ihrer Worte. Ein Wangenzucken. Er erwachte aus seiner merkwürdigen Starre.
Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
und Florian von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
Ja, und ganz genau gesagt organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen, Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org/kontakt abonnieren.
Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen@hörmal-oe-audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören, und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das wäre auch noch eine Frage bei mir gewesen, genau, inwiefern die Arbeit als Musiker, die Arbeit als Autor beeinflusst, aber das hast du jetzt im Endeffekt schon gesagt, dass man eben natürlich ein anderes Gefühl vielleicht hat für so eine Komposition auch von Text.
Genau. Unbedingt. Also das ist manchmal auch so ein bisschen eine Hürde für einen selbst. Man stellt sich da auch selber Zäune auf gelegentlich, weil man es perfekt haben will. Und das geht auch nicht so von einem, wie soll ich sagen, von einer Sekunde auf die andere. An diesen Sachen feilt man sehr lange manchmal. Das ist eigentlich auch das Schöne für mich beim Schreiben, wenn dann so ja, der Grundstoff steht oder die Geschichte steht, das Manuskript steht, dann kommt am Ende dann die Verfeinerung, das Schleifen, das Feilen über viele Wochen und Monate.
Wie lange hat das hier jetzt bei dem Buch gedauert?
Das ging sogar relativ schnell. Ich habe das Urmanuskript lag so nach 13 Monaten vor. Also recht schnell. Ich konnte es erst gar nicht fassen. Ich hatte mir eigentlich so vorgenommen, 2 Jahre für den Urstoff. Hatte auch so eine gewisse Seitenzahl angepeilt. Wollte so die 200 Seiten in meinen Seiten. Und hatte dann nach den 13 Monaten aber erst mal Schluss gemacht. Weil ich mir gesagt habe, bevor der Roman nicht verkauft ist, werde ich ihn nicht fertig schreiben. Weil man dann an bestimmten Punkten braucht man dann eine Bewertung von außen, in welche Richtung es dann gehen soll oder darf. Oder es gibt ja dann irgendwann auch den Punkt, da treffen sich Verlag, Lektorat, Agent und Autor. Und geht es dann schon auch nochmal darum, welche Stoßrichtung nimmt das Ganze oder welche Konzeption darf das Ganze haben? Und ich wollte mir nicht mehr Mühe machen als notwendig, weil ich mir dachte, vielleicht kommen da ja noch irgendwelche Wünsche, die an dich herangetragen werden. Und deshalb warte nochmal ab. Und
ich das ist so das objektive Auge, ne? Das, ja, was dann nochmal so ein bisschen, wie viel kam da zurück? Also wie fanden die Idee?
Also ich habe, das ist ja wirklich Hollywood-mäßig eigentlich gelaufen, muss man dazu sagen. Das war unglaublich. Es war an Weihnachten 2022, als mich meine Frau Efi, meine langjährige künstlerische Partnerin auch, sagte, du darfst dir jetzt was wünschen, Thomas. Und sie wusste, was ich mir wünsche, glaube ich. Und ich habe mir damals gewünscht, dass dieser Roman, wenn er denn hoffentlich verlegt wird, in die Welt hinausgeht und dass viele Menschen über Brei lesen. Denn ich wollte unbedingt auch, dass die Menschen endlich begreifen, dass Louis Braille und sein blinder Mechaniker Foucault dafür verantwortlich sind, für den Vorläufer der mechanischen Schreibmaschine verantwortlich sind. Das wollte ich unbedingt in die Welt hinausbringen. Das ist in einer Stelle des Manuskripts ist es drin und wird da thematisiert, sozusagen als Bonbon, um dem Leser da auch nochmal was mitzugeben. Ja, und dann habe ich mir einen Agenten gesucht, weil ich aus meiner beruflichen Erfahrung her weiß, dass das ohne Agent eigentlich aussichtslos ist. Und ich hatte sehr großes Glück, dass ich sehr schnell einen Agenten gefunden habe. Und zwar einen sehr renommierten Agenten, der über viele Jahrzehnte schon im Geschäft ist. Und ich habe dann 4 Tage später den Vertrag unterschrieben bei meinem Agenten.
Das war das, was zu Weihnachten dann das.
Ja, ja, im Januar dann. Ja. Und dann ging das Manuskript an sehr große Verlage. Und er hatte mir dann schon recht bald signalisiert, die Reaktionen, die ersten sind sehr positiv, aber wir müssen abwarten. Man weiß nicht, was daraus wird. Wir müssen ja sagen, wir kommen ja von Corona, das heißt, es war ein großer Manuskriptstau. Die Verlage waren zu mit Manuskripten. Und viele Verlage, das weiß ich aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, die planen natürlich schon auf viele Jahre oder arbeiten mit ihren Stammautoren. Und einen Vertrag zu bekommen, ist äußerst schwierig. Und dann auch noch den Stoff zu haben, für den sie sich interessieren wollen, zu finden, zu haben, ist nicht einfach. Und aber die Reaktionen waren positiv. Und ja, die Geschäftsführung von HarperCollins hat reagiert und ist bei meinem Agenten vorstellig geworden und hat gesagt, wir möchten diesen Roman unter allen Umständen veröffentlichen.
Was ich gerade sehr interessant fand, ist, du hast gesagt, der Vorläufer der mechanischen Schreibmaschine. Das heißt, diese Möglichkeit, die Punkte aufzudrucken, auf Papier zu drucken und dann zu lesen, das ist die Grundlage gewesen für sonstige mechanische Schreibmaschinen, also die Idee, was auf Papier zu drucken, hattest du gemeint?
Ja, der Raffi Graf, der wurde von Louis Braille und Foucault entwickelt. Im Prinzip hat der Braille die Software dazu geliefert, ja, das Wissen, das System. Und der Foucault, der blinde Mechaniker, hat die Maschine gebaut. Foucault war Trompeter und deshalb erinnert diese Maschine mit ihren Tasten auch so ein bisschen an die Ventile bei einer Trompete. Und diese Maschine, die wurde, ich glaube, es war 1851 oder 52, ich bringe es immer wieder durcheinander, auf der Weltausstellung in London präsentiert im Hyde Park, im Crystal Palace vor Tausenden von Menschen. Und dieser Raffi Graf hat damals einen Preis erhalten. Und damals wurde zum ersten Mal der Raffi Graf gezeigt und als Vorläufer für die mechanische Schreibmaschine hat er eine große Rolle gespielt.
Also schön wusste ich auch nicht, war mir auch neu. Insofern habe ich da auch wieder was gelernt davon. Und sicherlich viele, viele andere werden das in dem Buch dann auch lesen können. Ich habe noch mal eine Frage zur Veröffentlichung. Ist vielleicht auch sozusagen so ein bisschen provokant gestellt. Ist es vielleicht nicht sogar als blinder Autor sozusagen recht plakativ, sich genau diesem Thema zu bedienen? Spielte sowas mal eine Rolle in dem Sinne, dass man sagt, schreib doch lieber vielleicht irgendwas anderes, dass das nicht ganz so plakativ rüberkommt, oder ganz andersrum, dass man sagt, genau das passt denn eben zu dir als Autor? Wie war da so die Gespräche, oder wurde das überhaupt thematisiert?
Du meinst im Verlag, oder?
Ja, zum Beispiel im Verlag, genau.
Nee, erstmal nicht, weil das Manuskript kam ja von mir. Das ist ja meine Idee gewesen, dieses Thema aufzugreifen. Aber ich kann deine Frage verstehen, und ich muss dazu sagen, vielleicht habe ich deshalb mich auch über viele Jahre nicht mit dem Thema beschäftigen wollen und habe das eigentlich verdrängt, weil ich auch vielleicht so ein bisschen die Angst hatte, man wird sowieso dann wieder nur in eine Ecke gedrängt, in eine bestimmte, der Autor ist blind, also schreibt er einen Roman über einen Blinden namens Louis Braille, der die Blindenschrift erfunden hat. Das wollte ich natürlich eigentlich auch vermeiden, und das gilt es mir auch nach wie vor zu vermeiden, denn dieses Werk ist ein literarisches Werk mit unterhaltendem Charakter. Also es wird wirklich Unterhaltung und literarischer Anspruch miteinander in Einklang gebracht, was nicht immer ist in der Literatur. Und das hätte ich natürlich auch mit einer anderen historischen Figur gemacht. Und denn ein Roman schreiben ist nun mal eine sprachliche Herausforderung. Und ich wollte schon etwas schreiben, was ja auch sehr bildgewaltig ist. Und habe das auch so gemacht.
Man möchte das, glaube ich, auch. Also das ist ja auch was die Hörenden, die Lesenden, die alle eigentlich gerne haben, dass sich Persönlichkeit auch in künstlerischen Produkten widerspiegelt. Also ich glaube, da sind wir uns ja auch einig.
Ja, dadurch wird es auch, finde, überzeugender. Also es gibt ja etliche Beispiele, wo das der Fall ist, ja. Also ich hatte vor einem Jahr, da hatte ich, wie gesagt, Karim Kani hatte ich moderiert bei einer Autorenlesung bei uns in der Region in Mittelhessen, und er schreibt auch zum Beispiel aus seiner Erfahrung heraus in Neukölln, in Berlin. Und so gibt es wieder andere Beispiele. Letzte Woche habe ich noch den Buchpreisträger der Leipziger Buchmesse 2023 moderiert. Der Herr Gischeter, der schreibt auch aus seiner Erfahrung heraus und ist damit gut gefahren. Also warum sollte ich das nicht auch machen als blinder Schriftsteller? 2018 bin ich vollständig erblindet. Das hat mein Leben noch mal radikal verändert. Und das hat mich eigentlich noch mal sehr zum Schreiben gebracht, muss ich sagen. Denn ich wollte die Welt, die ich vorher lebte, die Farben, die ich noch sehen konnte, zum Beispiel diese Farbenwelt, die wollte ich weiterleben. Und ich wollte auch meine Vorstellung weiterleben. Und deshalb habe ich mich rangemacht zu schreiben. Corona hat das natürlich auch beeinflusst. Ja. Die Musik lag brach, dann habe ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt.
Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet, denn jedes Buch beginnt ja auch mit einem Titel, darüber haben wir viel gesprochen schon, aber auch mit einem Buchcover. Und wir haben mal uns dran gemacht, das Buchcover mal in einer Audiodeskription zu beschreiben. Und wir würden gerne mal mit dir noch darüber sprechen, ja, was dieses Cover auch ausmacht. Und dazu hat Tomke was Kleines vorbereitet.
Das Buchcover ähnelt stilistisch einem Gemälde und zeigt einen kleinen Jungen mit kurzen braunen Haaren, einer grauen Jacke mit Knopfleiste und einer braunen Hose. Barfuß steht er zwischen roten Mohn und weißen Wildblumen im saftig grünen Gras vor einem Getreidefeld. Der Junge hält seine Handkante an die Stirn und sieht in die Ferne. Hinter ihm erstreckt sich das weitläufige goldgelbe Getreidefeld, am Horizont zeichnen sich Hügel unter bewölktem Himmel ab. In der oberen Hälfte des Covers, auf Himmel und Feld, steht in mohnroten Versalien Thomas Zweriner, eine Fingerkuppe Freiheit.
Ja, wie fandst du die Beschreibung?
Ich glaube, das passt ganz gut auch so in meine Vorstellung. Ich muss ja dazu sagen, ich habe es mir ja vorher auch beschreiben lassen. Als die ersten Entwürfe kamen, war für mich natürlich sehr spannend. Ich habe ja immer sehr, ich habe immer ein großes Faible für Kunst, Literatur, Musik, darstellende Kunst, Bilder, Malerei, Musik gehabt. Und das nicht mehr sehen zu können, hat mich natürlich auch ein Stück weit verunsichert. Aber ich habe immer noch diese große Liebe für diese Kunstformen. Und als die ersten Entwürfe kamen, das fand ich ganz toll übrigens auch von HarperCollins, dem Verlag, dass er mich immer eingebunden hat, auch als es zum Beispiel um die Schriftgröße ging oder um die Art der Schrift. Wir hatten natürlich ein Gespräch über das Buchcover im Vorfeld. Es wird ja parallel gearbeitet, ne? Während das Lektorat läuft dann auch schon das Briefing für das Buchcover, was vergeben wird nach außen an die Grafikabteilung. Und ich hatte ein Gespräch mit meiner Lektorin und sie hat mich gefragt, wie soll es denn aussehen? Haben Sie einen bestimmten Wunsch, was wir umsetzen könnten? Wir haben Ideen, was haben Sie für Ideen? Und ich habe halt gesagt, wissen Sie, ich möchte kein dunkles Cover haben. Ich möchte nichts Klischeehaftes haben. Ich will keine Punktschrift drauf haben. Ich will auch keine... nicht schwarz darauf haben oder was Dunkles. Und sie sagte dann einen sehr schönen Satz, der mich sehr gefreut hat. Sie sagte, nein, Herr Zverina, Sie brauchen keine Angst haben. Dieses Buch ist so positiv und hat so viel Licht, dass dieses Cover wird auf jeden Fall das Buch widerspiegeln. Und da war ich schon mal sehr froh und wir haben uns unterhalten über so verschiedene Szenen. Und am Anfang des Romans gibt es zum Beispiel eine Szene draußen in der Natur mit dem Heu. Und Antoine Bégin, der Schulmeister von Louis, der sucht nach dem Heu, das nach Karamell riecht, weil Louis ihn fragte, warum riecht das Heu denn so nach Karamell? Und wir hatten uns über das Heu unterhalten und die Natur. Und ich sagte, also es wäre schon schön, wenn das Cover irgendwie die Natur widerspiegeln könnte. Ich habe so eine Vorstellung von einem Feld auch. Und vielleicht wäre auch schön, wenn man den Horizont sehen könnte, die Weite. Natürlich müsste auch die Figur eine Rolle spielen. Aber ich sage, ich bin da ganz offen, was Sie sich da einfallen lassen. Aber Natur wäre sicherlich nicht schlecht. Mhm. Und so kam das dann zustande. Und irgendwann kamen dann die Entwürfe. Und Evi, meine Frau, hat sie mir beschrieben. Und ich habe dann natürlich ihr auch vertraut. Und wir haben über viele Jahre, muss ich dazu sagen, auch immer schon Plakate entworfen. Und trotz dessen, dass ich fast nichts mehr gesehen habe, hat sie auch mich immer eingebunden, was bestimmte Farbkombinationen angeht oder bestimmte Fragen in der Grafik. Wir waren uns selbst immer ein Korrektiv. Und haben uns immer auch gepusht in dem, was wir tun und haben uns unheimlich gut ergänzt. Und das war da auch so. Und Evi ist ein Mensch, dem kann ich halt vollständig vertrauen, was das angeht. Und wir haben dann mit dem Verlag so bestimmte Dinge besprochen. Für uns war es zum Beispiel sehr ungewöhnlich, den Namen Thomas Zverina in so großer Schrift zu sehen. Mhm. Das ist am Anfang sehr ungewöhnlich. Ja, sehr ungewöhnlich für einen selbst. Und ich bin eigentlich eher ein bescheidener Mensch, sage ich mal, was das angeht. Und mir war gar nicht so klar, Thomas, das ist jetzt Spitzentitel für HarperCollins in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, um die es jetzt geht. Und wir hatten dann einfach nochmal überlegt, die Entwürfe, es gab eigentlich so zwei Grundentwürfe, die vom Design ein bisschen anders waren. Also es war auf beiden die Inhalte drauf, aber es war ein anderes Design da. Und wir haben dann zum Schluss eigentlich mehr noch über das Design gesprochen. Der Grundentwurf ist eigentlich so geblieben. Und also in meiner Vorstellung ist es ein sehr schönes Cover, das ich eigentlich so gar nicht beschreiben mag oder will. Denn es wird sicherlich nie so sein wie das Reale, was man in Händen hält. Aber wenn ich die Reaktionen vieler Menschen lese, dann muss es irgendwie ein tolles Cover sein. Denn neulich schrieb mir jemand, Thomas, ich möchte gerne ein Plakat. Ist es wohl machbar, dass ich ein Plakat bekomme? Und im Verlag hörte ich dann, wir müssen erst Plakate nachdrucken. Wir haben eine unerwartet hohe Nachfrage an Plakaten gehabt. Mhm. Und das nach der kurzen Zeit spricht doch eigentlich für das Cover.
Das würde ich auch sagen. Ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, woran es gelegen hat. Also für mich strahlt es auch eine Leichtigkeit aus, die gerade zu der jetzigen, vielleicht nicht immer ganz so leichten Zeit gut kontrastiert, was vielleicht viele deswegen auch gerne im Wohnzimmer haben. So eine Weite, die ist da auch auf jeden Fall drin und auch eine Jugendlichkeit durch diese junge Figur.
Was ich noch vergessen habe, das ist ganz interessant, das ist ja eigentlich ist das ein Gemälde, ne? Also das ist ein Bild, was es schon einmal gab. Wenn man hinten die bibliografischen Angaben liest zum Bild, dann wird man sehen, dass das Bild, glaube ich, ursprünglich aus Holland stammt, von einem Maler. Ich glaube, so um die Jahrhundertwende.
Ist wahrscheinlich dann leicht abgewandelt, nehme ich an. Aber so dieser Strich, der Pinselstrich ist zu erkennen, das macht eben auch diese gewisse Leichtigkeit aus in diesem Buch. Du hattest gerade schon so ein bisschen angesprochen, Rezeption für das Cover waren gut. Wie war die Rezeption für den Buch, für den Inhalt und für das Buch insgesamt bisher so?
Also für mich ist ja alles neu in dem Feld und ich habe mich sehr überrascht gefühlt, als die ersten Anfragen aus verschiedenen Rundfunkanstalten, aus den Kulturprogrammen zum Beispiel kamen, noch vor der Veröffentlichung. HR2 wurde eine Doppelkopfsendung produziert, im WDR5 Scala, also auch dem Programm schlechthin für Kultur, wurde ein längeres Interview mit mir geführt über das Buch, das auch jetzt gerade in der ARD Audiothek zu hören ist. Bayern 2 hat angefragt für einen Talk, also auch eine ganze Stunde. Das werden wir jetzt demnächst produzieren. MDR Kultur hat sich gemeldet. Das wird noch fertig produziert. Diverse Zeitungen haben darüber geschrieben, die Hamburger Morgenpost, der Münchner Merkur, in der Hör zu war anscheinend etwas. Und es haben sich natürlich auch viele Menschen im Netz dazu geäußert, Buchhändlerinnen, Buchhändler, aber auch ganz normale Leserinnen und Leser. Und es ist ein gemischtes Echo. Es sind viele sehr gute Bewertungen gewesen, wobei ich das alles nicht zu hoch hängen will. In diesen Plattformen wie Amazon oder wie sie alle heißen, weil man muss ja wissen, wenn Sie zum Beispiel bei Amazon eine Bewertung einstellen wollen, müssen Sie ja auch bei Amazon kaufen. Mhm. Und damit fängt es ja schon mal an. Mhm. Das ist ja schon mal die erste Hürde. Und es gibt dann auch ganz viele Reaktionen bezüglich der Sprache, die Sprache als sehr kunstvoll herausheben, als sehr poetisch, lyrisch, auch musikalisch. Es gibt wieder andere Stimmen, denen ist das zu pompös, sage ich mal, oder zu, wie soll ich sagen, die haben nicht ganz verstanden, dass die Sprache eigentlich ein Kunstprodukt ist. Mhm. Es ist kein klassischer historischer Roman. Für mich ist es ein literarisches Werk im historischen Mantel. Das heißt für mich, ich habe dieses Werk eigens in der Sprache dieser Zeit angepasst. Sowohl im Vokabular als auch in der Syntax oder in den Satzstrukturen, in den Äußerungen. Aber manche Menschen ist das, glaube ich, gar nicht so bewusst, was da sprachlich wirklich passiert. Das gibt es natürlich auch. Ne? Mhm. Damit muss man leben als Autor. Wenn man ein Kunstwerk in die Welt stellt, dann muss man damit leben, dass es auch Menschen gibt, die es vielleicht missinterpretieren oder ja, einfach nicht mögen. Das soll es auch geben. Ja.
Genau, am Ende ist es ja auch oft entscheidend, dass überhaupt drüber gesprochen wird. Das ist ja auch
nicht schlecht. Und eigentlich so, die Bewertungen sind eigentlich, ich meine, ich bin ja Debütant, muss man dazu sagen. Ne? Dafür gesehen bin ich eigentlich doch recht zufrieden. Also kann ich zufrieden sein.
Mhm. Und damit schließt sich eigentlich auch dann schon ein ganz guter Kreis, wie ich finde. Das war jetzt der Debütroman. Der soll jetzt natürlich noch auf verschiedenen Lesungen, wir hatten schon drüber gesprochen, gezeigt werden. Es gibt eine ganze Lese- oder Veranstaltungsreihe, wie so eine Art kleine Tour, die dann ihr noch so vorhabt. Es wird diesen Roman natürlich auch als Hörbuch geben, beziehungsweise gibt es sogar schon als Hörbuch. Es wird ihn im Großdruck geben und auch in Kurzschrift geben vom DZB Lesen. Wie wir wissen, also der kann auch ausgeliehen werden im DZB Lesen und wird sicherlich einige neue Interessenten noch finden, auch auf Grundlage unseres Gesprächs heute. Und die letzte Frage wäre dann aber trotzdem vielleicht, wie viel Lust hast du schon vielleicht wieder an dem nächsten Buch zu arbeiten? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, das ist jetzt mein Debüt und da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Erstmal genießen. Wie ist da so aktuell deine Stimmung?
Also aktuell liegt der Fokus ganz klar auf diesem Werk. Es geht jetzt wirklich darum, eine Fingerkuppe Freiheit vom Schreibtisch in die Welt zu bekommen. Mit Interviews und Lesungen, das ist wirklich der Fokus. Deshalb habe ich gerade gar keine Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich hätte natürlich große Lust, gerade zu schreiben, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich finde gar nicht die Ruhe. Aber so viel sei nur gesagt, in meiner Schublade gibt es da noch einiges. Und auch in meinem Kopf, in den Schubladen meiner Erinnerung und in meinen Hirngespinsten gibt es noch einiges, glaube ich.
Das sagt Thomas Zwerina, blinder Autor des Romans Eine Fingerkuppe Freiheit, hier bei Sichtbar, der Podcast. Und wir bedanken uns ganz herzlich für das angenehme Gespräch. Eine Fingerkuppe Freiheit könnt ihr in allen Buchhandlungen online oder in vielen wahrscheinlich auch aktuell vor Ort erwerben. Es gibt ein Hörbuch, gelesen von Josef Vossenkuhl, und es gibt das Buch auch in Brailleschrift, produziert vom DZB Lesen. Alle Links dazu gibt's in den Shownotes. Und dann noch einen letzten wichtigen Hinweis. Thomas Zwerina liest auch live beim Louis Braille Festival in Stuttgart 2024. Und zwar am Samstag, dem 4.5. um 10 Uhr in der Liederhalle. Und damit schließen wir diese Folge, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.